In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörden. Und ich hoste das Ganze hier und heute soll es um das Thema Abrechnungsbetrug gegenüber gesetzlichen Krankenkassen gehen, was erstmal etwas sperrig klingt, aber tatsächlich eine ganze Vielzahl von strafrechtlich und strafprozessual spannenden Facetten mit sich bringt. Und bei mir als Gast heute ist dazu der Leiter der zuständigen Abteilung für diese Delikte, nämlich Oberstaatsanwalt Thomas Kretscher. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und schön, dass ich hier sein darf.
Stell dich doch erstmal kurz vor, was hat dich zum Thema Abrechnungsbetrug verschlagen?
Wie so oft im juristischen Leben der Zufall, letztendlich oder ein wenig der Zufall. Ich habe mal als dienstjüngster Staatsanwalt in diesem Hause angefangen, vor vielen, vielen Jahren. Heute bin ich einer der Ältesten, der noch hier ist, die Abteilung 243.
Also, wobei es umgekehrt auch gruselig wäre, wenn du immer noch der dienstjüngste wärst nach all den Jahren. Aber
ja. Allerdings, ja. Nicht nur der Dienstälteste, ich meinte auch Lebensälteste und nicht Dienstälteste. Aber egal, die Abteilung leite ich seit 2016. Bin dazu gekommen, weil ich lange in der Wirtschaftshauptabteilung tätig gewesen bin, fast alle Abteilungen da durchlaufen bin über die Jahre und Jahrzehnte und letztendlich da eine Vakanz entstand im Jahr 2016, die besetzt werden musste und ich habe das dann vor zeitweise woanders und bin dann aber in die Wirtschaftshauptabteilung zurückgekehrt und leite seitdem diese Abteilung. Natürlich bar jeden Wissens über das Thema, was wir hier heute erörtern wollen, das war mir völlig neu. Es war damals auch eine etwas andere Schwerpunktbildung in dieser Abteilung. Die war damals die Korruptionsabteilung, das ist ja heute nicht mehr, weil die Korruption zu großen Teilen anderweitig bearbeitet wird. Und insofern ist der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen, der übrigens über die Betrugstaten zum Nachteil gesetzlicher Kassen doch deutlich hinausgeht, der Schwerpunkt dieser Abteilung geworden. Und wir beschäftigen uns, kann man sagen, im Wesentlichen mit diesen Verfahren. Wir haben noch andere Zuständigkeiten, die aber eher eine nachgeordnete Rolle spielen.
Aber es handelt sich ja um ein Kriminalitätsphänomen, das quasi so ein bisschen unbeachtet von der Öffentlichkeit ist. Also das ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie ganz viele Leute auf dem Schirm haben, dass da irgendwie Betrugstaten begangen werden, dass da Missbrauch betrieben wird und so weiter, sondern es ist quasi irgendwie so, wie ja häufig bei Wirtschaftsdelikten, etwas, was so im Hintergrund ist und so ein bisschen dem Fokus entzogen ist. Warum lohnt sich denn eine eigene Abteilung dafür? Also was ist das, von was für einem Schaden reden wir denn hier und wo liegt eigentlich das Problem?
Ja, das sind alles interessante Fragen. Das Problem beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen kann man vielleicht so fassen oder der Ausgangspunkt, der ganz wichtig ist und in fast allen Verfahren eine Rolle spielt, der bezahlt, ist nicht dabei. Wir haben einen Leistungserbringer, meistens einen Arzt oder auch einen Pflegedienst oder einen Apotheker oder einen Physiotherapeut oder wer da immer eine Rolle spielt, der einen Patienten behandelt, mehr oder weniger behandelt oder auch nicht. Der ist bezahlt am Ende, nämlich die gesetzliche Krankenkasse oder auch die private Krankenversicherung oder die kassenärztliche Vereinigung, der ist nicht anwesend. Und insofern ist die Versuchung gegeben, dass die beiden vor Ort Tätigen, naja, so eine Art Vereinbarung zulasten Dritter schließen. Und das ist eigentlich dieses ganz auf Vertrauen aufgebaute System, Bezahlsystem im Gesundheitswesen ist natürlich dadurch auch äußerst anfällig. Es sind, das hast du schon angedeutet mit deiner Frage, große Summen im Raum. Ich habe mal auswendig weiß ich sowas auch nicht. Ich habe aber mich im Internet mal schlau gemacht, was da für Gelder bewegt werden. Und für das Jahr 2023 ist dem Internet zu entnehmen, dass das gesamte Bruttovolumen an Geld, was da im Gesundheitswesen bewegt wird, bei 435 Milliarden Euro liegt. Das macht 11,5% des Bruttosozialproduktes aus. Und man kann sich vorstellen, dass da, wo so viel Geld bewegt wird und wo dieser Vertrauensgrundsatz, von dem ich sprach, gilt, wo die Kontrollen vielleicht eher gering sind natürlich auch viele Menschen unterwegs, die sich da leicht in den Besitz von ihnen nicht zustehenden Mitteln bringen.
Dann machen wir es mal konkret und reden über einmal Goldsonden. Das ist ein Fall, der gerade irgendwie beim Landgericht liegt, jetzt auch in etwas abgespeckter Version. Also insofern auch da der Hinweis, es ist alles noch nicht rechtskräftig. Wir sind alles im Bereich des hinreichenden Tatverdachts, was ja etwaige Betrugshandlungen betrifft. Was ist da geschehen?
Ja, das ist einer von den Fällen, was gelegentlich auch vorkommt, nicht nur in diesem Fall, der auch schon einmal Presseöffentlichkeit genoss. Das ist allerdings relativ lange her. Ich glaube, im Jahr 2017, ja, war das zumindest Gegenstand der Boulevardpresse. Es gab Patienten eines Gastroenterologen, die sich, oder zunächst war es nur eine Dame, dann kamen aber noch drei, vier nach, die Zweifel daran hatten, dass sie ordentlich und so wie abgerechnet behandelt worden waren von ihrem Gastroenterologen und sind woanders hingegangen, nämlich in die Charité, und haben dort die Auskunft bekommen, dass weder die Diagnose, die ihnen offenbart worden war, zutrifft, noch oder zuträfe, muss man sagen, noch überhaupt eine Behandlung stattgefunden haben kann. Es geht im Einzelnen um das sogenannte Barrett-Syndrom in diesem Fall. Hat man natürlich auch als Jurist, als Strafverfolger nie gehört vorher. Sowas hört man nur einmal in seinem Leben. Das soll sein oder ist anerkanntermaßen eine Veränderung der Schleimhaut in der unteren Speiseröhre, die eine Vorstufe von Krebs sein soll, so ist es dem Patienten gesagt worden, und die unser Gastroenterologe behandelt hat, indem er mittels einer Goldsonde, dazu gleich noch mehr, diese untere oder diese Schleimhaut, diese obere Schleimhautschicht entfernt hat. So. Das ist das, was behandelt worden war bei diesen Patienten, die mit Schluckbeschwerden bei ihm aufgetreten waren und die dann eben durch Endoskopie diese entsprechende Diagnose erhalten haben. Das ist eine Behandlung, die unter örtlicher Betäubung stattfindet. Also der Patient weiß im entscheidenden Moment nicht so recht, was mit ihm geschieht, logischerweise, und kriegt hinterher die Rechnung. Und jetzt taucht nun in Einzelfällen der Verdacht auf, dass da was gar nicht ordnungsgemäß gelaufen sein könnte. Da gab es auch Zivilprozesse dann, die meines Wissens im Vergleich endeten am Ende. Es tauchte also die schwierige Frage auf, was alles streitig ist. Ist da behandelt worden? Ist die Behandlung auch sachgerecht, wäre die erste Frage. Behandelt man so oder muss man das anders vorbereiten? Das sind alles Fragen, die wir als Strafrichter natürlich nicht aus eigenem Wissen beantworten können.
Eigentlich noch eine Stufe vorher, lag überhaupt die Erkrankung vor?
Ja, lag die Erkrankung vor. Das ist die Diagnose, genau. War denn die Behandlung sachgerecht? Hat sie stattgefunden? Wie hat sie stattgefunden? Und ist sie auch, dann kommen wir ins Spiel, ist sie dann ordentlich abgerechnet worden? Ne? Oder zutreffend abgerechnet worden? Diese Patienten haben auch Strafanzeige erstattet, also dieses ganze Fall oder dieses ganze Verfahren beruhte auf Privatanzeigen von diesen Patienten unter diesen genannten Gesichtspunkten. Da mischt sich dann schon mal die Frage, was wir eigentlich gerne vermeiden möchten in unserer Abteilung, Körperverletzungsgedanken, die man haben kann, mit Betrugsfragen, und wir sind eigentlich nur für die Vermögensdelikte zuständig und versuchen, möglichst Körperverletzungsdelikte dazulassen, wo sie sind. Die sind, glaube ich, Abteilung 252 oder sowas.
253.
Aber manchmal lässt sich nicht vermeiden, weil die Dinge doch sehr eng zusammenhängen, und davon sind wir hier auch ausgegangen. Wir haben das also zunächst mal unter dem Gesichtspunkt verfolgt, dass es Gutachter gab an der Charité, die diese Behauptung in den Zivilverfahren aufgestellt hatten, dass da nicht behandelt worden sein könne und auch die Diagnose nicht zuträfe, und sind unter diesem Gesichtspunkt auch strafrechtlich an diesen Fall unter Betrugsgesichtspunkten rangegangen. Haben auch durchsucht in der Praxis, und die Durchsuchung führte nun zu einem ganz anderen interessanten Ergebnis, und das ganze Verfahren hat sich im Schwerpunkt jetzt verlagert, denn die wesentliche Erkenntnis, die auch heute noch das Verfahren bestimmt, ist die, dass es diese Goldsonden, die Einmalgeräte sind nach Auskunft des Herstellers, heißt, die sollen eigentlich nur einmal für eine Behandlung verwendet werden, dass der Arzt, um den es hier geht, im ganzen Zeitraum und davor nur 9 solche Goldsonden angeschafft hatte. Es gibt auch nur einen Hersteller in Deutschland, und aber über 1000 Patienten, Privatpatienten entsprechend behandelt hat und auch allen, und das ist eigentlich der erste Ansatz und der erste Punkt, wo man vielleicht an Betrug denken kann und wir auch gedacht haben, der hat allen Patienten jeweils unter anderem neben der Behandlung eine neue Goldsonde, eine neu angeschaffte Goldsonde, ich glaube mit 250 € oder sowas, in Rechnung gestellt. Die steht also in den Privatrechnungen ausdrücklich drin. Und jetzt hat man natürlich eine Diskrepanz. Wie kann das sein und was ist da eigentlich passiert? Wir haben also die Anschaffung dieser neuen Sonden. Mehr sind es nicht, mehr wären es auch nicht wohl. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob im weiteren Verlauf des Verfahrens es noch eine Einlassung geben wird, die uns da eines Besseren belehrt. Im Moment zeichnet die sich nicht ab. Also wir gehen jedenfalls davon aus. Und jetzt hat sich die Frage gestellt, wie wir diesen ganzen Sachverhalt eigentlich bewerten. Wovon wir eigentlich ausgehen können, wenn über 1000 Privatpatienten jedenfalls wegen einer solchen Behandlung abgerechnet worden sind. Aber die Instrumente, ja, scheinbar überhaupt nicht vorlagen, um diese Behandlung durchzuführen. Der Beschuldigte hat sich nicht eingelassen zum damaligen Zeitpunkt, bis heute eigentlich nicht eingelassen zu diesen Fragen, sodass wir das Ergebnis als Staatsanwalt dann so bewerten müssen unter Verdachtsgesichtspunkt für einen hinreichenden Tatverdacht, wie es sich eben darstellt. Und die Schlussfolgerung war dann, da hat keine Behandlung stattgefunden in diesen 1000 Fällen, denn wer keinen Schraubenzieher hat, kann keine Schraube rausdrehen. So war die schlichte und ergreifende Überlegung. Das ist so angeklagt worden, und zwar nicht nur unter Betrugsgesichtspunkten, wobei man da wieder streiten kann, wie groß ist jetzt eigentlich der Schaden? Ist es tatsächlich nur die Sonde oder ist das die ganze Behandlung, die eben möglicherweise nicht stattgefunden hat? Dann wird der Vermögensschaden natürlich deutlich höher. Aber auch unter Körperverletzungsgesichtspunkten, denn immerhin sind die Patienten ja narkotisiert worden, und man fragt sich dann schon, zu welchem Zweck sind die narkotisiert? Das waren so die Fragen, die da im Raum standen. Wir haben das auf der Basis angeklagt, eben in diesen Tausenden von Fällen als Körperverletzung und Betrug. Und die Strafkammer hat im Zwischenverfahren aber Zweifel an dieser Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, getroffen und hat gesagt, naja, da hätte man ja vielleicht mal Praxispersonal befragen können, was da eigentlich tatsächlich faktisch vor Ort gelaufen ist an diesen Tagen. Und diese Frage hatten wir nicht gestellt, auch aus Zeitgründen, muss man zugegebenermaßen sagen, nicht gestellt, weil auch Verjährung drohte. Und die Kammer wollte das nachermittelt haben und war nicht bereit, diese Körperverletzungsdelikte insbesondere so zu eröffnen, wie sie da angeklagt waren. Was mich damals veranlasst hat, die Anklage teilweise zurückzunehmen, um dann noch Nachermittlungen anzustellen. Und diese Nachermittlungen, die im Wesentlichen auf die Frage der Körperverletzung gerichtet waren, die haben sich jetzt auch wieder verändert. Es hat sich tatsächlich durch die Befragung von Praxispersonal ergeben in diesem Fall, dass da was stattgefunden hat. Dass also die These, da sei, die hatten sich dann nur zum Kartenspielen getroffen, dass die so nicht zutrifft. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, was haben wir dann für eine Erklärung? Und die Erklärung, die jetzt noch auf der Hand liegt, eine andere fällt mir nicht ein, ist die, dass diese Geräte eben nicht nur einmal, sondern ganz oft benutzt worden sind. Und man kann sich ja ausrechnen, wenn ich 1050 oder so Behandlungen abrechne, in wie vielen von diesen Fällen eine von den neuen Goldsonden als neue benutzt worden sein kann. Oder umgekehrt, wie oft eine einzelne von denen benutzt worden sein muss, um tatsächlich diesen Behandlungsaufwand zu rechtfertigen. Und da stellen sich dann wieder Fragen, die ein Staatsanwalt nicht aus eigener Anschauung beantworten kann. Da gibt es dann Richtlinien. Ist es wirklich ganz verboten, so ein Einmalwerkzeug nur einmal oder mehr als einmal zu benutzen? Das ist es nicht. Dann stößt man nach einer Weile Forschung auf ein Gesetz, so wie wir. Da gibt es dann eine Medizinprodukte-Betriebsverordnung oder Ordnung. Ja, hat man natürlich auch noch nie was von gehört. Und da stehen dann so Sachen drin, wie, dass die aufbereitet werden können, solche Einmalgeräte unter Beachtung der Herstellerangaben, der sagt nur einmal, mit geeigneten, validierten Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist, ja, und die Sicherheit und Gefährdung von niemandem beeinträchtigt wird. Und das müssen wir jetzt ins Strafrecht übersetzen. Ne? Die Frage wird sich dann stellen und da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Wissen wir noch nicht, wie wir damit umgehen, ob das tatsächlich dann nochmal Gegenstand eines Strafverfahrens wird. Es ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, aber ob es Gegenstand einer Anklage wird, ja, da wird einem auch keiner groß helfen und man ist dann eben auf den einen oder anderen Sachverständigen angewiesen bei solchen Fragen, wobei natürlich deren Sachverstand durch Verteidigung dann immer in Frage gestellt wird. Vielleicht so viel zu diesem Fall im Moment.
Dröseln wir es nochmal im Detail auf. Also du hast ja schon gesagt, wir haben immer das Problem, dass Verjährung droht, dass das irgendwie alles, man hört es ja irgendwie auch, irgendwie umfangreiche Ermittlungen sind, weil auch quasi jeder einzelne Fall untersucht werden muss. Wie ist der jetzt konkret abgelaufen, gerade wenn es um die Frage der Körperverletzungen geht? In so einer Konstellation, wenn es erstmal ein Zivilverfahren gibt, ist da die Staatsanwaltschaft gleich mit im Boot drin oder habt ihr dann irgendwie die erste Mitteilung bekommen, als die Zivilverfahren abgeschlossen waren? Oder war das überspitzt gesagt so dieses klassische, man versucht irgendwie seine Zivilklage noch ein bisschen zu erhärten und rund zu machen, indem man parallel dazu auch noch eine Strafanzeige erstattet?
Es kann hier letzteres gewesen sein, das kann ich nicht so sagen. Also wie man es prinzipiell in meiner Abteilung möglichst nicht oder gar nicht eigentlich, auf bloße Presseberichterstattung aufzuspringen, weil Presseberichterstattung ist nach meiner Überzeugung für uns nie überprüfbar. Der Journalist wird und muss uns nichts sagen zu seinen Quellen. Die Quellen sind in den Artikeln meistens nicht offengelegt. So kann ich keinen Anfangsverdacht begründen, sodass Presseartikel aus meiner Sicht eigentlich nie zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens führen können. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Es war hier tatsächlich in diesem Fall so, dass Strafanzeigen Grundlage des Verfahrens waren. Es mag auch so sein, dass die zur Stützung zivilrechtlichen Vorbringens damals erstattet worden sind. Das weiß ich heute nicht mehr so genau. Ich meine, die Zivilverfahren liefen noch zu dem Zeitpunkt der Anzeigeerstattung. Aber die Anzeigen waren eben so gefasst, dass wir durchaus gedacht haben, also es gibt hier schon greifbare Anhaltspunkte, insbesondere aufgrund des Arztes aus der Charité und dessen Äußerungen im Zivilverfahren, dass wir hier gesagt haben, dieser Frage müssen wir hier mal nachgehen.
Der nächste Schritt sind dann Durchsuchungen in der Praxis und dabei werden dann auch Patientenunterlagen beschlagnahmt. Wie passt das irgendwie zusammen mit ärztlicher Schweigepflicht?
Unser Handeln richtet sich im Wesentlichen ja nach den Vorgaben der Strafprozessordnung aus. Das wäre in diesem Fall die Frage, ob es Beschlagnahmeverbote gibt oder nicht von Beweismitteln. Die ist in § 97 der Strafprozessordnung geregelt. Und diese Beschlagnahmeverbote greifen in Konstellationen, in denen der Arzt selbst der Beschuldigte ist, und das ist ja hier so, nicht, sondern sind für uns dann durchaus zugänglich. Probleme allerdings erwachsen aus dieser Konstellation, dass wir das sicherlich häufig machen mit Patientenakten, dass auch die Patientendaten, die Gesundheitsdaten, sehr sensible Daten in den Strafakten selbst auftauchen müssen, weil wir ja die einzelnen Fälle voneinander unterscheiden müssen. Und das geht eben nur, wenn ich sage, da am 3. April ist Max Meyer behandelt worden und niemand sonst, wegen irgendeiner bestimmten Geschichte. Und das war aus diesen und jenen Gründen so nicht abrechnungsfähig und deswegen ist das Betrug. Also ich komme ohne diese Daten nicht aus, um eine konkrete Tat zu beschreiben. Und das muss ich tun. Und das wirft natürlich ganz viele Fragen auf, wie damit umzugehen ist. Und die sind auch weitgehend ungelöst. Gerade im Bereich der Akteneinsicht stellt sich die Frage, wie reagieren wir eigentlich? Wem geben wir eigentlich diese, schon wenn zwei Kassen beteiligt sind, ne? Also wir haben eine Barmer und eine AOK, die beide am Verfahren beteiligt sind, beide von einem Arzt, sagen wir mal, gleichermaßen scheinbar betrogen worden sind. Und jetzt ergeben sich aus den Akten sowohl die Patienten der Barmer als auch die der AOK. Darf ich die eine Kasse da reingucken lassen, wenn die dann erfährt, wer bei einer anderen Kasse versichert ist? Oder darf ich das nicht? Muss ich jetzt die ganzen Akten schwärzen? Stellt sich die Frage, wer soll diesen Aufwand leisten? All diese Fragen sind sehr schwierig. Und deshalb, ja, wir können eigentlich weiter nichts machen, als zu versuchen, diese Probleme früh zu sehen und durch eine geeignete Aktenführung dann zu vermeiden. Aber das gelingt bei weitem nicht immer.
Aber es gibt ja auch eine spezielle Ermittlungsgruppe beim LKA,
ja,
für diese Fälle. Also EG Medicus hieß sie irgendwie, als ich vor 25 Jahren mal damit befasst war etwa. Die kennen sich da ja auch aus, und also auch was die Fragen der Aktenführung betrifft. Und die sitzen dann ja auch da und gehen wirklich die Patientenunterlagen durch und gucken nach jeder einzelnen Abrechnungsziffer, nach den entsprechenden Verordnungen, oder ob das irgendwie passen kann oder nicht. Wie viel haben die schon an Sachkunde und wo ist dann die Schnittstelle, wo man dann da eben doch nochmal einen Sachverständigen braucht?
Also Sachkunde haben die natürlich ganz viel. Die sind, es ist eine sehr, also inzwischen das Landeskriminalamt 346. Also die Sachkunde ist denn schon da, nur von welcher Sachkunde reden wir jetzt? Das ist die Frage. Die wissen natürlich, wie man eine Abrechnung anguckt, wie man eine Abrechnung untersucht, welche Fragen sich im Rahmen der Betrugsermittlungen stellt. Aber die Frage, was ein Barrett-Syndrom ist beispielsweise oder weiß ich nicht, wie bestimmte Dinge abgerechnet werden oder was da überhaupt passiert vor Ort an faktischen medizinischen Dingen oder so, das ist für die eigentlich in vielen Verfahren auch immer wieder neu. Natürlich haben wir dann auch so in bestimmten Bereichen und in bestimmten Sparten wiederkehrende Probleme und wiederkehrende Fragen und die kennen die dann schon, aber es gibt eben immer auch mal solche Exotenfälle.
Die machen, wenn ich es richtig erinnere, auch die Durchsuchungen einigermaßen zurückhaltend. Also wenn es um die Beschlagnahme von Patientendaten geht, wenn man in dem Bereich nochmal irgendwie bewusst vermeiden will, dass quasi dann, wenn das gesamte Wartezimmer mit 40 Patienten vollgepackt ist, dann das LKA einfällt und auch noch irgendwie die Rechner des Arztes irgendwie wegen Betrugsverdacht dann mitnimmt. Sondern da nimmt man irgendwie schon Rücksicht und versucht das irgendwie quasi außerhalb der regulären Sprechzeiten zu machen.
Gerne mittwochs, wenn die Praxis geschlossen ist. Also ich beobachte das nicht im Detail, aber ich habe eigentlich den sicheren Eindruck, dass da sehr diskret oder möglichst diskret vorgegangen wird von den Beamten. Was das Thema Durchsuchungen angeht, und das gilt vielleicht nicht nur für meine Abrechnungsbetrugsverfahren, sondern insgesamt für große Wirtschaftsverfahren. Wenn man das einige Jahre erlebt hat, dann weiß man, mit der Durchsuchung fällt und steht das Ganze. Wenn die Polizei erstmal drei LKW-Ladungen Papier aus irgendwo, aus einem Geschäftsraum oder von mir aus auch aus einer Arztpraxis rausgenommen hat, dann sind die Messen erstmal gelesen, dann kommt man von diesen Geschichten schwer wieder runter und das muss jemandem geben, der das alles mit Verstand auswerten kann. Das gibt mir und meinen Mitarbeitern Anlass, solche Durchsuchungen zumindest sehr gut vorzubereiten. Also alles an Daten zu erheben und wir haben eine Menge Möglichkeiten, gerade im Bereich des Abrechnungsbetruges schon vorher zu klären, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Und dann können wir auch, wenn wir dann soweit sind, dass es bestimmte Lücken noch gibt in unseren Erkenntnissen, sagen, jetzt gehen wir mal durchsuchen, aber wir suchen nur noch ganz bestimmte Dinge. Also das versuchen wir schon zu machen, hängt natürlich vom Einzelfall ab, ob das gelingen kann.
Aber der Auswerteaufwand ist trotzdem enorm. Also auch wenn man das dann zusammenführen muss mit den ganzen Daten, die man von den Krankenkassen selbst beispielsweise bekommen hat. Wie kristallisiert sich denn dann quasi dieser Anfangsverdacht oder der hinreichende Tatverdacht insgesamt heraus? Also auch zum Beispiel, was ist das, was die Krankenkassen aufliefern? Erstatten die Krankenkassen auch Anzeige und auf welcher Grundlage machen die das?
Ja, also jetzt kann ich endlich den schönen Begriff des Fehlverhaltensbekämpfungsbeauftragten loswerden. Der ist nämlich seit einiger Zeit für die gesetzlichen Krankenversicherungen und für Kassenärztliche Vereinigung meine ich auch, in den Sozialgesetzbüchern, im Sozialgesetzbuch 5 verankert. Also die Krankenkassen sind verpflichtet, eine solche Institution, eine solche Fehlverhaltensbekämpfungsstelle zu installieren, haben die auch alle gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie arbeiten die da? Und die haben als Krankenkasse natürlich enormen Zugriff auf Daten. Also alles, was bei ihnen abgerechnet worden ist, die kennen die Ärzte, die kennen die anderen Player im Gesundheitswesen, die Apotheker oder wer auch immer da was abrechnet und sehen natürlich auch Dinge. zum Beispiel, dass der Arzt in Neukölln immer Verordnungen für ein bestimmtes Medikament schreibt, was Sie bezahlen müssen. Und dieses Medikament, was in Neukölln ausgestellt worden ist, wird irgendwo im tiefsten Brandenburg einmal eingelöst in einer bestimmten Apotheke. Und dann kommen die und sagen, das ist aber auffällig. Also diese berühmten Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten geben tatsächlich häufig Anlass, in Ermittlungen einzutreten und dann zu überlegen, gibt es mögliche legale Erklärungen, die gibt es manchmal auch oder ganz oft sogar, weil zum Beispiel die Apotheke ein bestimmtes Medikament als einzige herstellt, dann ist, wenn das ein Arzt ist, der entsprechende Medikamente verschreibt, eine logische Erklärung, die sich ergeben kann. Also man muss das mal gucken, was im ersten Moment auffällig ist, erweist sich bei näherem Hinsehen manchmal auch als ganz normal. Das gilt selbst für die Abrechnung toter Patienten, da haben wir also auch schon Schiffbruch erlitten, wenn man da meint, das kann nicht sein, der Arzt muss einen Kontakt zu seinem Patienten haben und wenn der tot ist, dann hat er betrogen. Aber da gibt es alles Mögliche, da gibt es Personenverwechslung. Ne? Clara Hoffmann, geboren 1935, ist einmal bei der Barmer und einmal bei der, weiß ich nicht, IKK versichert oder so. Und der hat die Hilfe des Arztes hat auf die falsche zugegriffen, die war gerade gestorben und so. Dann kommt sowas zustande. Ne? Mitunter, es gibt auch Teile, gerade in so im Pflegebereich, in Pflegeheimen, dass nicht immer ein Arzt-Patienten-Kontakt hergestellt werden muss für eine Abrechnung, wenn der den Patienten kennt und Folgeverordnungen schreibt oder so, dann kann ihm das auch ohne böse Absicht mal entgehen, dass derjenige da vielleicht gar nicht mehr lebt. Also so beispielsweise ist es zu sehen, dass wir also solche Anhaltspunkte aufgeliefert bekommen, oft von Krankenkassen. Ich erinnere mich auch an einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, der dadurch aufgefallen ist, dass er nie irgendein Medikament verschrieben hat, jeweils nicht abgerechnet hat. Fällt einer Kasse natürlich auf, dann fragen die nach. Solche Dinge oder bestimmte Allgemeinmediziner, gerade haben wir auch so einen Fall jüngst gehabt, der ganz auffällige Rheumamedikamente verschrieben hat, aber in einem Umfang und in einem Maß, wie es kein anderer tut. Hat natürlich die Frage auf, was hat er denn für Patienten? Sind die da alle rheumakrank bei ihm im Sprengel oder so? Also solchen Fragen gehen wir dann mitunter schon nach. Insofern kommen tatsächlich die Strafanzeigen von den Krankenkassen, die dann für uns auch im weiteren Verlauf des Verfahrens Ansprechpartner bleiben. Gibt aber auch andere Fälle. Manchmal kommen die auch von Patienten selbst, insbesondere bei den ambulanten Pflegediensten, die wir auch haben. Da kommt eher entweder von den Bezirksämtern oder aus den Patientenkreisen oder auch von ehemaligen Mitarbeitern, die sich über die Zustände jetzt doch aufregen oder sich über ihre Kündigung ärgern oder was auch immer. Die dann da Wissen preisgeben. Das sind so die Ansätze, die tatsächlich zu diesen Verfahren führen. Interessanterweise, was Pflegebetrug angeht, nie von den Pflegekassen. Ich habe mich das immer gefragt, warum eigentlich die Pflegekassen selbst da nie was anzeigen. Die Erklärung ist relativ schlicht, die haben kaum Prüfungsmöglichkeiten. Denen fällt gar nichts auf. Die bezahlen nur. Ne? Also gibt es mal so, wenn man so den Job eine Weile macht, dann entwickeln sich solche Erkenntnisse.
Aber ich meine, bei den Krankenkassen ist das irgendwie auch keine individuelle Prüfung von dem einen Sachbearbeiter, dem Fehlverhaltensbeauftragten oder wie auch immer er heißt, sondern da gibt es auch irgendwie die entsprechenden Algorithmen, die dann die Abrechnung und so weiter durchsehen und irgendwie da quasi die ersten Alarmsignale sind.
Das kann ich nur vermuten. Wie der arbeitet in seiner Fehlverhaltensbekämpfungsstelle, weiß ich gar nicht so genau. Ob der sagt, so, heute rastern wir mal alle Berliner Apotheken oder ob der bestimmte Ärzte im Auge hat, also das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich sehe die Sache erst dann, wenn er mir was anliefert, was ich dann zu untersuchen habe, ob das auffällig, unregelmäßig ist oder eben nicht.
Ne? Also wünschen wir ihm mal, dass er das nicht irgendwie alles händisch und handschriftlich machen muss. Wenn das aber alles so unübersichtlich ist, sowohl bei den Krankenkassen als auch letztlich in der Aufklärung des Ganzen und so weiter und auch Personenverwechslungen eine Rolle spielen können, wie kommt man denn dann überhaupt dazu, einen Vorsatz nachzuweisen? Also wir haben ja auch quasi immer diese allgemeine Debatte, dass es immer mehr Bürokratie gibt, dass auch die Ärzte darüber klagen, dass sie irgendwie quasi kaum noch vernünftig Patienten behandeln können, weil die Vorgaben, die der Gesetzgeber macht mit Erfassung, Bürokratie und so weiter, so groß sind. Da liegt es doch irgendwie auf der Hand, wenn ich quasi als der klassische Landarzt in Berlin, na gut, vielleicht nicht, aber als der klassische Landarzt irgendwie vor allem mich meinen Patienten voller Empathie widmen will, dass dann in der Abrechnung irgendwie Fehler passieren.
Ja, das ist auch aus meiner Sicht bei einem ganz großen Problem. Also wir haben noch gar nicht über die streng formale Betrachtungsweise gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will das auch gar nicht unbedingt vertiefen. Wir können vielleicht pauschal sagen, dass diese Bürokratie, von der du gesprochen hast, diese Dokumentationspflichten, die es gibt, je nach Arzt und je nach Sparte in unterschiedlicher Tiefe und sehr, sehr gründlich ausformuliert, was alles geleistet werden muss, wo in der Tat man bei einem Arzt sagen kann, kann der das eigentlich alles leisten oder was macht das für Kosten für ihn, das alles aufzuzeichnen, gilt aber im Grunde auch für andere, für Pflegedienste und dergleichen auch. Aber das ist eine Konsequenz dessen, diese Dokumentationspflichten, dass wir eben sonst keine Kontrollmöglichkeiten haben. Was ich eingangs sagte, Vertrauensgrundsatz, der Kostenträger ist nicht dabei und was der vor Ort gelaufen ist, weiß er nicht und der versucht sich halt an diesen Dokumentationen zu orientieren. Das hat nun auch rechtliche Weiterungen. Zunächst schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends in der Sozialgerichtsprechung ist dann gesagt worden, also wenn es um die Frage von Honoraransprüchen eines Arztes geht, nicht nur die Behandlung an sich ist Gegenstand der Bezahlung, sondern auch die Dokumentation beispielsweise. Also die ist Bestandteil, was zur Folge führt, wenn du das, was du gemacht hast, was immer es gewesen sein mag und wie zufrieden der Patient immer gewesen sein mag, ordentlich dokumentiert hast, kriegst du kein Geld.
Wobei ja die Ärzte dann wieder sagen, dass ohnehin diese Behandlungspauschalen und Kostenpauschalen ohnehin nicht auskömmlich sind und man quasi irgendwie den Praxisbetrieb nach einem Dreivierteljahr einstellen könnte, weil sowieso schon irgendwie alles, was man für dieses Jahr behandeln könnte, ja, dann schon bezahlt ist und es mehr nicht gibt.
Gut, da ändert sich gerade was. Also das ist jetzt nicht in unserem Fokus so. Diese Deckelung, diese Budgetierung heißt das, von Ärzten ist meines Wissens, aber da bin ich auch nur Zeitungsleser, von Herrn Lauterbach gerade auf den Prüfstand gestellt und soll oder ist vielleicht sogar schon abgeschafft worden. Das ist eine Sache, die mich als Staatsanwalt nicht so unbedingt in erster Linie berührt. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Entwicklung der Rechtsprechung, zunächst dieser Sozialrechtsprechung, die diese Honorierung eben an Formalien anknüpft, unter anderem an Formalien anknüpft, was natürlich auch unverständlich ist, wenn die Patienten alle glücklich sind. Ja, aber das ist dann eben so, da wird er nicht bezahlt. Und das, was jetzt für uns interessant ist, die höchstrichterliche strafrechtliche Rechtsprechung ist über den Betrugstatbestand da aufgesprungen vor vielen Jahren schon und hat zumindest für Ärzte, aber auch für andere Heilberufler, so wie sie im Gesetz formuliert sind, die Angehörigen der Heilberufe, die eine bestimmte Qualifikation für ihre Berufsausübung benötigen, die gilt und sagt erstens beim Betrug, Täuschung, was ist eine Täuschung? Der täuscht konkludent, schlüssig, der Arzt mit seiner Abrechnung über alles oder darüber, dass er nicht alles eingehalten hat. Also, oder umgekehrt, er erklärt konkludent, er hat sich an alle Vorschriften gehalten. Also wenn er irgendwo eine Vorsatzvorschrift vorsätzlich verletzt hat, eine Vorschrift aus dem medizinischen Bereich, dann ist er schon in der Täuschung drin, also mit der Tathandlung eines Straftatbestandes. Das ist die erste Einebnung. Und der zweite Punkt ist der, dass eben beim Schaden auch, wie es die sozialgerichtliche Rechtsprechung vorgibt, gesagt wird, nee, also wir differenzieren jetzt nicht und ziehen dir von dem, was du abrechnet hast, nicht das, was du vielleicht hättest abrechnen können für das, was du wirklich gemacht hast und bilden da die Differenz. Das kennen wir ja, dieses Problem aus dem Betrugstatbestand normalerweise. Hier gilt das nicht. Hier wird gesagt, nee, wenn du nicht ordentlich dokumentiert hast, hast du überhaupt keinen Anspruch. Und wenn du eine Abrechnung gestellt hast, ohne einen Anspruch zu haben, Vorsatz hin oder her, das ist dann immer alles vorsätzlich, dann ist der Schaden insgesamt das, was du in Rechnung gestellt hast.
Können wir denn diesen Schadensbegriff 1:1 ins Strafrecht übertragen?
Das ist jetzt die Frage, wie weit reicht das? Im Bereich des Abrechnungsbetruges im Gesundheitswesen gilt das in weiten Teilen? Oder ist das in weiten Teilen höchstrichterliche Rechtsprechung? Die haben eben mal angefangen mit dem Arzt. Inzwischen ist das auch für medizinische Versorgungszentren entschieden. Ist auch selbst für Pflegedienste entschieden, die Krankenpflege machen nach dem Sozialgesetzbuch 5, also besondere Qualifikationsvoraussetzungen. Wenn da, das ist ja auch so eine Frage, sind die alle qualifiziert, die da Hand anlegen oder nicht, wenn es um Beatmungsfragen beispielsweise geht oder dergleichen. Und wenn die nicht qualifiziert sind, können die ihre Arbeit so gut gemacht haben, wie sie wollen, dann ist das eben nicht abrechenbar und dann schlägt das auf den Betrugstatbestand da auch durch. Wie weit das im Einzelnen reicht, ist manchmal umstritten. Wir haben gerade ein Urteil beim BGH erstritten, weil wir ja auch für Corona-Testcenter zuständig sind, dass es in diesem Bereich auch gilt, was eigentlich für uns bemerkenswert ist, weil Grundlage der Abrechnung von Corona-Testzentren ist nicht das Sozialgesetzbuch, wie in den bisher entschiedenen Fällen, sondern die Corona-Testverordnung, die Herr Spahn da mal eingeführt hat, als das virulent war, das Thema. Und da haben die das auch gesagt. Also eigentlich kann man fast sagen inzwischen, alles, was im medizinischen Bereich abgerechnet wird, beruht auf Einhaltung der damit einhergehenden Formalien. Und wenn die nicht eingehalten worden sind, dann ist alles Schaden.
Was uns zu der Frage des Tatbegriffs fast führt, denn ich rechne ja als Arzt nicht jede Behandlung einzeln immer ab sofort, sobald der Patient das Sprechzimmer verlassen hat, sondern ich mache das, keine Ahnung, monatsweise, vierteljahresweise. Wie erstatte ich meine Rechnungen oder wie mache ich meine Nachweise bei der gesetzlichen Krankenkasse und ist dann quasi, wenn ich bei einem Patienten eine Leistung falsch abgerechnet habe, die gesamte Abrechnung dann schon dann wieder falsch für alle Patienten in dem Quartal oder?
Ja. alles ganz schwierige Fragen, vor denen man eigentlich, und das macht eigentlich auch die Arbeit in diesem Bereich spannend, jedenfalls aus meiner Sicht, dass man eigentlich am Anfang immer vor diesen Fragen steht und sie einfach immer wieder neu beantworten oder fast immer wieder neu beantworten muss, weil ja schon der Adressat einer Honorarrechnung ist von Bedeutung. Was steht in der Honorarrechnung drin? Was ist hier bündelt? In mehrere Fälle, ein Fall, wie du eben schon die Frage aufgeworfen hast, in welchen Zeitabständen oder für welche Zeiträume wird das hier rechnen? Und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir kennen als Privatpatienten die Rechnung, die der Arzt mir für meine Behandlung selbst zuschickt. Da stehe nur ich drin als Patient und nur das, was mir angetan worden ist. Und das rechnet der eben ab, zutreffend oder nicht. Das ist also eine relativ einfache Geschichte. Ich reiche das dann im Zweifel bei meiner privaten Krankenversicherung ein, die es übernimmt oder auch nicht oder in Teilen. Und das ist das Prozedere, was wir dann in diesem Bereich haben. Jetzt im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung läuft das ganz anders. Da sind die kassenärztlichen Vereinigungen zwischengeschaltet, sozusagen zwischen die Ärzte und die gesetzlichen Krankenversicherungen. Also jedes Bundesland hat eine kassenärztliche Vereinigung. Das ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die aus Ärzten im Wesentlichen besteht oder aus Mitarbeitern, die eben auch in diesem medizinischen Bereich entstammen. Und der Vertragsarzt rechnet quartalsweise ab, also alle Behandlungsfälle, die er in einem Quartal vorgenommen hat, gegenüber dieser kassenärztlichen Vereinigung. Und jetzt stellt sich die Frage, die du eben auch aufgeworfen hast, wenn da irgendwelche vorsätzlich falschen Kröten drin sind, ist dann davon die ganze Abrechnung betroffen oder nicht? Und da, das muss man sorgfältig unterscheiden. Das ist dann kein Fall dieser strengen Betrachtungsweise, von der ich vorhin sprach, sondern da sagt man, was klar abgrenzbar ist, darf der natürlich auch abrechnen. Ja. Aber wir haben gerade die Frage in einem Pflegebetrugsverfahren, wo die Pflegedokumentation eines Patienten manipuliert worden ist, weil da Bargeldrückzahlungen an diesen Patienten versteckt worden sind. Was ist eigentlich mit der? Da sind jetzt auch Pflegeleistungen im Einzelnen aufgelistet. Große Körperpflege, kleine Körperpflege, Frühstück gemacht, Kompressionsstrümpfe angezogen oder was da so steht. Davon mag ein Teil stattgefunden haben, aber ein anderer Teil eben auch nicht, den wir nicht identifizieren können, weil wir wissen, die Rechnung ist überhöht an irgendeiner Stelle. Irgendwas ist manipuliert, aber wir wissen nicht genau, was. Ist das klar abgrenzbar? Die Frage ist noch nicht beantwortet und wir sind guter Hoffnung, da vielleicht auch demnächst mal eine BGH-Entscheidung herbeiführen zu können.
Und wenn es dann da um Rückzahlungen an die Pflegenden geht, dann sind wir doch irgendwie eigentlich auch schon bei einem kollusiven Zusammenwirken von Pflegedienst und den Patienten, oder?
Ganz genau, alles eine große Bande. Also wir haben jetzt einen Fall, den kann ich auch kurz erzählen an dieser Stelle, wenn es passt. Da hat sich bei einer Durchsuchung sind im Tresor des Pflegedienstes die Kassenbücher gefunden worden, die ausweisen für einen Zeitraum, glaube ich, von 2,5 Jahren ungefähr, dass da stehen Namen drin, alles handschriftlich, Namen und Daten und Beträge und dann steht auch mal, was vom Konto bar abgehoben worden ist und das passt dann zu dem, was unten drunter steht. Jedenfalls ergab sich daraus, dass über die Jahre hinweg an insgesamt rund 270 Patienten Bargelder ausgekehrt worden sind, unterschiedlicher Höhe, je nach Vereinbarung offenbar. So hat sich dann hinterher herausgestellt. Die Auszahlungen beliefen sich dann insgesamt auf 2,9 Millionen. Für diese Patienten waren im gleichen Zeitraum Rechnungen an die Kostenträger, also die verschiedenen Pflegekassen und die Bezirksämter, soweit das Sozialamtsfälle waren, sind insgesamt 10 Millionen in Rechnung gestellt worden. Also wir haben eine Quote von knapp 25 Prozent, so ungefähr, von 25%, die aus unserer Sicht sachfremd eingesetzt worden sind. Weil natürlich die Gelder, die da bezahlt werden, nicht dazu da sind, den Patienten Taschengeld zu verschaffen, was aber gang und gäbe sein soll, angeblich, sondern dazu da, Sachleistungen zu erbringen, die dann logischerweise in diesem Umfang nicht stattgefunden haben können.
Ja. Wäre es tatsächlich mehr ein Taschengeld an die Patienten oder an die zu Pflegenden in so einer Konstellation? Oder ist das quasi nicht auch wieder Ausdruck von zu hohen Pflegekosten an sich, die dadurch quasi aus Sicht der Patienten durch solche Deals irgendwie gedämpft werden können?
Nein, ergaben die Einlassungen in diesem Verfahren. Bis dahin ist das alles energisch gestritten worden. Also unser Verständnis von den Kassenbüchern ist bis zum Schluss über Jahre hinweg bestritten worden. Am Ende gab es ein Geständnis und die Erklärung, die möglicherweise auch gar nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, dass es quasi in bestimmten Kulturkreisen eine Konkurrenz gibt von den Patienten. Die Patienten würden kommen, so ist da gesagt worden, und sagen, bei dem kriege ich 200, wie viel kriege ich bei dir zurück? Und dann fließt natürlich dieses ganze Geld in Kanäle, in die es nicht fließen soll. Wie man das jetzt sozial bewertet, ob da armen Menschen vielleicht ein kleines Taschengeld verschafft worden ist und man das augenzwinkert betrachtet oder nicht, ich glaube, in Zeiten, in denen wir die Entwicklung der öffentlichen Kassen überall beklagen und gerade im Gesundheitswesen auch den ständigen Anstieg von Beiträgen feststellen müssen, so muss man solche Dinge ernst nehmen, aus meiner Sicht. Das ist also für uns auch eine Motivation, diesen Dingen dann auch so nachzugehen, dass man da auch diese Beträge möglichst beziffert und auch deutlich macht, dass das so nicht geht.
Hast du denn vor dem Hintergrund Verständnis dafür, wie diese ganzen Corona-Subventionsgeschichten, Corona-Hilfen und Corona-Testzentren aufgebaut worden sind. Denn da haben wir letztlich irgendwie auch eine sehr unübersichtliche Lage und auch eine ganze Reihe von Betrugsfällen, die jetzt gerade auch bei euch in der Abteilung irgendwie auf dem Tisch liegen. Ja. Und umgekehrt natürlich aber auch aus der politischen Sicht heraus eine Situation, wo man innerhalb kurzer Zeit irgendetwas aus dem Boden stampfen musste an Teststruktur und so weiter, um soziales Miteinander noch halbwegs ermöglichen zu können?
Ja, also ich bin kein politisch Verantwortlicher. Ich kann das als Staatsanwalt schlecht beantworten. Ich kann nur die Konsequenzen aufzeigen, die sich aus der Strafverfolgersicht hinterher postum zeigen. Und bestimmte Dinge verstehe ich dann auch als Bürger nicht. Was das trotz aller Probleme, die es natürlich gab, das musste schnell gehen, gar keine Frage. Man hatte Interesse daran, dass möglichst viele solche Teststationen aufmachen. Aber man hat es möglicherweise auch in der Politik sehenden Auges in Kauf genommen, dass es da Verluste durch Betrug gibt. Ob man die ziffernmäßig einschätzen konnte oder nicht, weiß ich nicht. Wir können es ja selber kaum. Es sind jedenfalls beträchtliche Beträge, die da ganz, ganz eindeutig verloren gegangen sind. Und ich glaube, eher als Bürger, denn als Staatsanwalt, man hätte da bestimmte Dinge trotz der Zeitnot besser machen können. Ein Problem ist in diesen Fällen, was mir häufiger begegnet ist in meiner Laufbahn, dass immer so eine Verantwortungsteilung stattfindet, die ich nicht so recht verstehe. Ne? Also die Zertifizierung dieser Testcenter fand bei der Senatsverwaltung für Gesundheit statt. Für die Abrechnung und die Betreuung der Abrechnung und die Auszahlung der Gelder sind dann die kassenärztlichen Vereinigungen eingesetzt worden, die personalmäßig, die überfallen waren, nicht die personalmäßig darauf nicht eingerichtet waren. Es waren kleine, gemütliche Läden, die so diese ärztlichen Abrechnungen betreuen, und auf die kommt jetzt ein Schwall an Abrechnungen, alles digital, von irgendwelchen Testzentren und Leuten, die sie alle gar nicht kennen, zu. Und wie gehen die damit um? Welches Personal betreut diese Fälle? Welche Prüfungen nehmen die vor? Das muss ich auch einspielen. Die Corona-Testverordnung hat sich in dem Zeitraum, in dem es hier geht, massiv und mehrmals geändert, was diese Fragen angeht. Da mussten die sich immer schnell darauf einrichten, und das ist im Ergebnis schiefgegangen, muss man eindeutig sagen. Und ich weiß nicht, ob es nicht klüger gewesen wäre oder möglich gewesen wäre, rechtlich das alles in einer Hand zu lassen. Vielleicht auch mal die Gesichtskontrolle zu machen. Ich meine, wir haben in Berlin 2400 Testcenter irgendwo gegründet gehabt in diesem Zeitraum. Man kann sich ja mal ausrechnen, wie viele Beamten aus der Gesundheitsverwaltung brauchen, um jeden von denen, die da einen Antrag stellen, eine Viertelstunde mal einzuladen und ihnen zu verdeutlichen, dass wir sie im Blick haben und dass sie da keinen Schindluder treiben sollen. Man hätte wahrscheinlich den Betrug nicht ganz ausschließen können, aber man hätte ihn extrem minimiert. Wenn man einfach so was Schlichtes, also das ist so meine naive Vorstellung, wenn man so was Schlichtes gemacht hätte. Das ist alles unterblieben. Die Gelder sind ganz großenteils ungeprüft rausgegangen, und mit der Idee, das dann hinterher zu prüfen, das ist natürlich schwierig, wenn der den Missbrauch ernsthaft und professionell betreiben will, längst über alle Berge ist mit seiner Beute, dann, wenn irgendeiner mal kommt und was prüfen will. Das geht dann nicht. Und ja, man kann mit Fug die Frage stellen, ob die Strafverfolgungsbehörden diejenigen sind, die das dann in der Breite tatsächlich aufklären können. Das wage ich zu bezweifeln. Ist aber ein Phänomen, was ich in vielen Bereichen unserer Tätigkeit beobachte. Das ist auch eine Folge davon, dass diese Betrugsrechtsprechung weitestgehend eingeebnet ist. Ich sprach vorhin davon, wir werden so ein bisschen zu Kassenprüfern. Ne? Und das halten wir personell mit 6 Staatsanwälten nicht durch. Wir würden es auch mit 10 nicht durchhalten oder mit 20. Das ist also jetzt keine Frage, die meine Behördenleitung lösen kann an dieser Stelle. Man müsste sich eigentlich in diesem ganzen Gesundheitswesen mal fragen, ob die Kontrollmechanismen tatsächlich den hohen Werten, die da auf dem Spiel stehen, gerecht werden. Ja, also mich erinnert es immer so ein bisschen an die Finanzverwaltung. Wenn wir das mal vergleichen, das Steueraufkommen ist geschützt. Die Finanzämter haben unter Regie der Finanzverwaltung eigene Finanzämter für Strafverfolgung, für Steuerfahndung und die Strafsachenverfolgung. Und die Staatsanwälte machen in diesen Bereichen nur ganz große Fälle. Da ist eine irre Manpower drin, um diese Vermögenswerte zu schützen. Und das fehlt im Gesundheitswesen komplett, obwohl die Beträge eben auch beträchtlich sind, um die es da geht. Und dafür fehlt mir offen gestanden ein bisschen das Verständnis. Ich weiß noch nicht, woran es liegt.
Aber das wäre die fehlende gesetzliche Vorgabe, sowas ja, zu schaffen, klar, mit den entsprechenden Ermittlungsbefugnissen?
Das müsste der Gesetzgeber regeln, der aber dieses Thema offenbar nicht aufgreift. Gründe dafür sind mir nicht bekannt.
Hätten denn die Krankenkassen ein Interesse daran? Hast du da mal irgendwas mitbekommen?
Ja, das weiß ich nicht, habe ich mich mit denen jetzt nicht so drüber unterhalten. Ich vertrete diese These schon seit langem, dass man sich mal an der Abgabenordnung orientieren möge in diesen Fragen oder so gedanklich. Erlebe da auch viel positive Kommentare dann, bei Fachtagungen, auch aus Krankenkassen oder aus anderen Kreisen. Aber die Stellen, die da Bewegung vielleicht hineinbringen könnten, greifen das nicht auf, bis jetzt nicht auf. Ausnahme das Land Bayern, da sind wir wieder bei den Strafverfolgern. Das Land Bayern hat, glaube ich, 2020 in Nürnberg bei der Generalstaatsanwaltschaft den kompletten Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen für das Land Bayern angesiedelt. Da gibt es inzwischen auch wiederum angesiedelt bei den Wirtschaftsstrafkammern des Landgerichts Nürnberg spezielle Kammern für Abrechnungsbetrug. Also auch eine bayerische Besonderheit. Und die bayerische Generalstaatsanwaltschaft ist üppig ausgestaltet mit endlos vielen Staatsanwälten aller Ränge, aber auch medizinischem Personal und Abrechnungspersonal. Und die sind also so aufgestellt, dass man tatsächlich vernünftig arbeiten kann. Naja, und als Berliner ist man da mal so ein bisschen hinten dran.
Soll ich dazu noch was sagen? Nein. Ich sage einfach noch vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr aufschlussreich. Sehr gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.